Journalisten haben noch immer nicht begriffen, was es geschlagen hat, und das ist ihr Untergang. Das ist eine von vier Behauptungen, über die wir heute im Medientalk sprechen. Vier Behauptungen zu Social Media, Internet und der Zukunft des Journalismus und viele unbequeme Antworten. Das Thema heute mit folgenden Gästen: Philipp Meyer, bis vor kurzem Social Media Redaktor bei Watson.ch, und Alexandra Stark, sie arbeitet bei Matz, der Schweizer Journalistenschule. Am Mikrofon begrüßt sie Salvador Atassoy.
SRF 4 News, Medientalk.
So, an dieser Stelle blende ich kurz für Sie zurück. Mein Name ist Thomas Mattis. Wir werden uns in dieser Sendung noch ein paar Mal hören. Immer dann nämlich, wenn es Dinge zu klären gibt. So wie jetzt. Das mit den vier Behauptungen, das ist keine Erfindung des Medientalks, sondern eigentlich die von Philipp Meyer. Genau, der Philipp Meyer, der auch im Talk sitzt. Ursprünglich waren es auch 23 Behauptungen, nicht vier. Wir haben einfach der Verständlichkeit halber hier etwas gekürzt und zusammengefasst. Diese 23 Punkte waren der letzte Artikel, den Meyer für Watson geschrieben hat. In der Hoffnung, viele Journalisten noch einmal richtig zu provozieren. Mit einer Art Lehre über den Journalismus. Vielleicht könnte man auch sagen, mit einer Belehrung des Journalismus. Immer nach dem Credo, mitten hinein, transparent und sehr persönlich. Aber hören Sie doch einfach selbst.
Philipp Meyer, haben Sie eigentlich viele Reaktionen gekriegt auf Ihren Artikel?
Ja, also sehr unterschiedlich auch. Auf Twitter war es natürlich sehr fachspezifisch. In den Kommentaren haben sich ein bisschen die User mehr verabschiedet oder so. Und sonst in Gesprächen auch. Aber grundsätzlich sind wir ja in der Schweiz und da wird nicht heftigst dann diskutiert.
Alexandra Stark, wie viel Ihre Reaktion als Sie das gelesen haben? Sie gesagt, ui.
Ich fand's toll, einmal diese ganze Liste durchzulesen. Viele Sachen haben mich provoziert, bei vielen Sachen habe ich aber auch gedacht, doch, da hat er recht. Und ich fand's toll, so viel Stoff zum Nachdenken zu bekommen.
Nun gut, gehen wir gleich rein mit dieser ersten Behauptung. Der Live-Ticker ist das ehrlichste Format derzeit im Journalismus. Früher hing die Nation am Fernseher, heute hängt die Community am Live-Ticker.
Machen wir an dieser Stelle eine kurze inhaltliche Pause. Wissen Sie eigentlich genau, was ein Live-Ticker ist? Richtig. Bei großen Ereignissen schalten Webportale jeweils eine spezielle Seite auf, in der die Ereignisse getickert werden. Wie bei einer Newsagentur reiht sich Ereignis an Ereignis. Zum Beispiel beim Flugzeugabsturz des Airbus der Germanwings. Ein Live-Ticker verfügt heute über verschiedene Achsen. Eine News-Achse mit Text, Fotos, Videos und mit User-Kommentaren oder mit einer Social-Media-Achse, in der Posts von Usern vor Ort gepostet werden. Oder von Usern, die sich mit dem Thema besonders gut auskennen. Das nennt man dann Crowdsourcing. Das bekannteste Beispiel eines Live-Tickers ist wohl Twitter. Aber damit wieder zurück zur Diskussion.
Philipp Meyer, erklären Sie mir doch, was ist nun so ehrlich an diesem Live-Ticker?
Ja, vielleicht ist es einfach auch meine Vorliebe für rohes Material. Also es ist halt wirklich im Prinzip passiert etwas und dann ist wie eine Kette, wo man da als Redaktion das aufreiht. Dass die Wissensstücke, die da rausgefiltert werden aus einer Flut. Und da wird noch nicht viel eingeordnet meistens, sondern das sind einfach so bruchstückartig Reaktionen auf ein Ereignis. Und da findet da wahnsinnig schnell, aber sehr kompetent schon auch ein Filtern statt. Aber im Prinzip ist da die Interpretationsmöglichkeit noch viel größer, als wenn jemand einen Text, einen Hintergrundartikel zum Geschehnis schreibt oder ausführt, wo es dann so fertig scheint.
Roh und der Gegensatz verifiziert bei Information. Alexandra Stark, täusche ich mich oder höre ich da in Bezug auf Ehrlichkeit einen kleinen Widerspruch?
Naja, ich weiß halt nicht, ob man das dann schon Journalismus nennen kann. Ein Live-Ticker ist ja eigentlich nichts anderes als das, was wir Journalistinnen und Journalisten tun, nämlich zu recherchieren, die Fakten zusammenzutragen, das sagen, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Jetzt wird es halt beim Live-Ticker publiziert. Vorher hat man es einfach gesammelt und hat geguckt und hat halt auch gewartet, bis man zum Beispiel eine zweite Quelle hatte oder bis die Sachen verifiziert wurden. Und insofern, ich würde nicht sagen ehrlich, ich würde einfach sagen transparente Recherche, aber das Journalismus zu nennen, finde ich ein bisschen schwierig, weil man sieht ja gerade zum Beispiel beim Fall von Köln, was diese nicht verifizierte Informationsflut für Konsequenzen gehabt hat, die man eigentlich gar nicht mehr zurechtbiegen kann. Also da sind jetzt Vermutungen und Gerüchte als Tatsachen im Umlauf und das kriegt man nicht mehr wieder raus. Und deshalb finde ich Ticker super, aber nur ganz selten.
Philipp May, wenn ich sagen würde, der Live-Ticker ist eine der gefährlichsten Formen des Journalismus. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, weil ich finde, der perfide, lange Analyseartikel, perfid, manipulierend, ist so gesehen, wenn man es auf die gleiche Stufe legen will, genauso gefährlich. Also beides kann gefährlich sein.
So. Ja, aber da gibt's ja eigentlich eine ganz große Bandbreite dazwischen. Und eigentlich, wenn man sich überlegt, was ist die Grundlage vom Journalismus, vom Nachrichtenjournalismus, das ist die Agentur. Die Agentur ist eigentlich auch ein Ticker, nur lässt die halt nur verifizierte Informationen raus, im Idealfall, meistens. Und ich finde es halt wichtig, dass die Sachen, die publiziert werden, verifiziert sind und richtig sind.
Also das hat mit Handwerk zu tun. Also ich habe halt vor Watson nie auf einer anderen Redaktion gearbeitet und in den Diskussionen auf Twitter zu diesem Punkt, zum Live-Ticker, hat dann irgendwann jemand sich eingeschaltet und gesagt, also Watson macht das halt schon anders als viele andere. Und da beim letzten Attentat in Paris habe ich selber nachts mich eingeschaltet als Ticker und das hat wahnsinnig viel mit Erfahrung zu tun, mit Intuition zu tun. Also wenn beispielsweise der ehemalige Digitalchef von The Guardian twittert, ein, zwei Stunden nach diesen Ereignissen, dass live aktuell ein Wikipedia-Eintrag entsteht. Zu diesem Vorfall, also dass Wikipedia schon einen Artikel aufsetzt, dann kann ich davon ausgehen, dass er das weiß, also dass das auch kompetent ist, dass er das auch beurteilen kann. Natürlich, alle können mal daneben greifen, aber grundsätzlich in diesem Moment zu spüren, ganz schnell zu realisieren, von wo kommt die Information, schnell draufschauen und sehen, wie gefärbt ist er, gefärbt dieser Wikipedia-Eintrag. Das sind fast Sekunden, in denen man dann entscheiden kann, doch, das nehmen wir in den Ticker auf. Und so passiert es mit vielen. Wer viel auf Social Media unterwegs ist, der oder die kann schnell auch mit den Erfahrungen von Hoaxes, von Fehlermeldungen und so weiter, kann dann schnell auch herausfinden, also je spektakulärer die Information in Social Media ist, umso vorsichtiger muss man sein. Je spektakulärer ein Bild ist, umso eher muss man schnell das Bild bei Google-Suche eingeben, um einfach schnell zu realisieren, ob es das Bild schon früher mal gegeben hat und jetzt einfach die Runde nochmal macht.
Theoretisch ist das ja richtig praktisch, fällt man ja trotzdem sehr oft darauf ein und das kann man ja auch steuern. Und ich sehe einfach nicht ein, warum das dann so quasi zeitnah alles publiziert werden muss. Man kann doch auch einfach 2 Stunden warten und dann hat man es wirklich richtig und verifiziert. Ich finde halt,
das passiert alles parallel.
Ja, das ist mir schon klar. Aber ich glaube halt einfach, dass das Risiko zu groß ist. Und klar kann man es technisch schnell publizieren, aber soll man es auch? Oder ist es nicht unsere Aufgabe? Alle anderen können heute schnell publizieren. Jeder kann schnell publizieren. Und vielleicht sollten wir es als Medium gerade nicht tun.
Eine kurze Frage mit kurzer Antwort zum Schluss dieses Punktes. Braucht die Welt mehr Live-Ticker, Philipp Mayer?
Ja, ich finde, das Format Live-Ticker finde ich noch überhaupt nicht ausgeschöpft.
Alexander Stark?
Ja, aber die richtigen.
Kommen wir zur zweiten Behauptung. Ich habe es selber in der Hand, dass mein Post viral geht. Der Traum eines jeden Social Media Redakteurs, seines Managers, seiner Managerin ist, mein Post geht viral. Das freut alle, am meisten natürlich den Plattformbetreiber, denn das gibt Traffic, der sich natürlich dann x-fach multipliziert. Kann man diese Viralität also planen?
Viralität. Zeit für eine kurze Erklärung. Was ist eigentlich damit gemeint? Im Prinzip ist es simpel. Können Sie sich erinnern, wann Sie zum letzten Mal auf Social Media eine schockierende Schlagzeile mit einem verschwommenen Foto gesehen haben? So etwas wie Dieser Mann schwamm friedlich im Meer und dann sah er das hinter sich. Dazu gibt es einen Link zum Draufklicken. Nehmen wir an, die Story ist wirklich so gut, wie sie klingt. Tausende Menschen teilen diese Meinung und verbreiten die Story weiter. Per Facebook, per Mail, per WhatsApp. Am besten über Landes- und Sprachgrenzen hinaus. Dann geht die Story viral. Wie aber kriegen Sie es hin, dass genau Ihre Story viral geht? Eben darüber diskutieren wir jetzt.
Philipp Meyer, kann man Viralität planen?
Ja, inzwischen weiß man, was und wie etwas funktioniert, aber das ist relativ langweilig. Also ja, nein, es ist so. Also wenn man eine große Community hat, die sich für Katzen interessiert, dann weiß man inzwischen, dass man einen Katzenartikel, ein Video, was auch immer machen kann, produzieren kann und dann geht das ziemlich sicher viral.
Alexander Stark, kennen Sie die Tricks?
Also ich falle immer wieder darauf rein, ja, insofern kenne ich sie gut. ja, doch, also ich denke auch, dass es da Muster gibt, die man sehen kann. Philipp Meyer hat gesagt, es sind die Katzen, es können aber auch gute Journalisten sein. Ich meine, Konstantin Seibt macht jetzt nicht viele multimediale Artikel, der schreibt einfach lange Texte und die sind auch viral unterwegs und werden geteilt wie verrückt.
Also könnte man sagen, ein Tipp sind die guten alten journalistischen Grundbausteine. Text, Lied, Gliederung, Qualität der Geschichte, solche Dinge.
Ja, Emotionen, wahnsinnig wichtig. Darum sehe ich mich nicht als Manager, sondern als Redaktor. Also es geht um Inhalte. Ich finde Emotionen wahnsinnig wichtig. Und dann schon auch die Frage letztendlich, wie gestalte ich einen Artikel? Aber ja, grundsätzlich schon Titel, Lied, Teaserbild, wahnsinnig wichtig auch. Also auf Social Media. Und dann schnell auch erfassen die Leute relativ schnell, um was es geht. Werden sie abgeholt bei den Themen, die sie beschäftigen, etc.
Was übrigens interessant ist, bloß weil etwas viral geht, heißt das noch lange nicht, dass das die am besten gelesenen Geschichten sind. Es wird auch ganz viel geteilt, ohne dass die Leute das überhaupt angeguckt haben. Einfach, weil sie vermuten, dass das interessant ist oder es einen Impuls bei ihnen ausgelöst hat.
Also so wie eine Art Sticker, den man trägt, ich liebe Blumen, Atomkraft, nein, danke, solche Dinge.
Genau, ich teile die meisten Sachen, ohne es gelesen zu haben.
Ha, wie wichtig ist denn, Hand aufs Herz, eine starke Community für die Viralität eines Artikels? Spielt es eine Rolle, ob ich einen Follower oder 10.000 Follower habe?
Das hat einen Einfluss, aber auch das heißt noch lange nicht, dass ich dann alles viral kriege. Respektive, es gibt inzwischen genug Beispiele von Leuten, die 200-300 Facebook-Freunde haben, in einer Wut oder in einem emotionalen Moment einen energetischen Text geschrieben haben, einfach bei sich auf Facebook geteilt und das ging dann viral an Tausende von Leuten. Also das gibt es auch.
Und was für eine Rolle spielt es, ob ich der Erste bin, der eine Geschichte hat? Ist das heute noch wichtig?
Ja, im News-Bereich, also wenn man der Erste ist, der weiß, dass irgendwo der Präsident der FIFA zurücktritt oder irgendwie so. Also im News-Bereich ist es wahnsinnig wichtig, der Erste zu sein, vielleicht auch eher noch der Zweite, Dritte. Das kommt immer ein bisschen auf den Algorithmus an, da schraubt Facebook ständig dran. Aber sonst ist es nicht unbedingt nötig. Also Watson hat schon mit Beiträgen Viralität produziert, die Blick am Abend oder 20 Minuten einen Tag vorher schon publiziert hatten.
Eine kurze Behauptung zum Schluss mit einer kurzen Antwort. Der Journalist, der künftig erfolgreich sein wird, muss seine Community gut pflegen.
Ja.
Ja, sicher.
Kommen wir zur nächsten Behauptung. Journalisten haben noch immer nicht begriffen, was es geschlagen hat und das ist ihr Untergang. Heute kann jeder fotografieren, filmen oder schreiben, am besten alles zusammen, in einem Blog natürlich und damit sein eigenes Publikum finden. Jeder ist also Journalistin oder Journalist, jeder darf jeden kritisieren und alles kritisieren. Alexander Stark, wie empfinden Sie das? Wie gehen Journalistinnen und Journalisten heute mit dieser teilweise doch sehr massiven neuen Kritik um?
Also ich glaube, dass das, was Sie gesagt haben, stimmt, dass das eine riesige Herausforderung ist, der wir uns stellen müssen. Ich glaube aber, die Antwort ist nicht, dass wir das auch machen sollten, nämlich eben, dass wir können alles publizieren, wir können selber fotografieren, wir können alles selber machen. Aber vielleicht sollten wir uns mal fragen, was eigentlich in diesem neuen Universum unsere Daseinsberechtigung ist. Und ich glaube eben, es ist das genau nicht zu machen, sondern innezuhalten und zu sagen, was bedeutet eigentlich dieses Ganze, was heißt das? Und diese Übersetzungsfunktion von diesem unermesslichen Rauschen da draußen in den Alltag der Leute zu bewerkstelligen. Ich glaube, das ist das, was wir machen sollten und nicht noch more of the same.
Philipp Meyer, sind Journalisten per se arrogant?
Ich habe sie schon oft so erlebt, ja.
Und wie empfinden Sie die Kritikfähigkeit von Ihresgleichen? Sie nennen sich ja Social Media Redakteur.
Genau, also ich habe da insistiert, weil Sie nannten mich Manager, weil ich mich auch als Redakteur sehe. Ich denke, es würde der Glaubwürdigkeit des Journalismus wahnsinnig gut anstehen, wenn die Exponentinnen und Exponenten auch kritikfähiger wären oder auch selbstkritischer sein können. Ja.
Also wenn Jonas Breuer heute per Twitter fragt, wie soll die nächste Arena aussehen, haben Sie Input, was finden Sie gut, was schlecht, dann macht er das folglich genau richtig.
Ja, das Problem ist einfach in dem Moment, also das ist vom Ansatz her richtig, aber da muss man immer auch wieder im Auge behalten, das generiert fast nur Verlierer. Weil am Schluss in der Sendung kommen irgendwie maximal wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, 5 bis 6 User, werden da quasi die Fragen eingebracht oder was auch immer. Und die anderen bleiben auf der Strecke. Also die Frage ist, in dem Moment macht SRF aus diesen Inputen eine Online-Story, wo darauf hingewiesen wird, hier fühlen die User mal den Politikern auf den Zahn oder so. Also wenn man Community einbinden will, dann muss man wirklich eine glaubwürdige und größtmögliche Plattform bieten. Weil einfach ein bisschen mitmachen und am Schluss herausfiltern, so die 5 knackigsten Fragen, das funktioniert so nicht.
Aber Interaktivität heißt ja dann, ich gehe dann ja auch auf die Dinge ein und das bedeutet, ich muss mich dann ja allen Dingen stellen. Muss der Journalist, die Journalistin wirklich auf jeden Mist dann eingehen?
Nein, auf jeden Mist natürlich nicht, aber ich finde, wenn man das macht, dann muss das ein ehrliches Interesse an der Auseinandersetzung sein und der Beruf des Journalisten oder der Sinn des Journalismus ist ja aus einer Vielfalt quasi zu kondensieren und diese Vielfalt schöpfen wir bis jetzt quasi aus uns und aus unserer, wie Philipp Meyer gesagt hat, Filterbubble und insofern finde ich es richtig, dass man das Publikum mit einbezieht, aber ich gehe da absolut eins mit Philipp Meyer, es kann nicht einfach sein, sagt uns mal, welche Fragen ihr habt und wenn sie uns passen, dann nehmen wir sie auf. Also das ist wirklich, das ist ein Geben und ein Nehmen und das ist nicht irgendwie, das ist ein Prozess, der da passieren muss und das muss wirklich ehrlich gemeint sein und sonst funktioniert es nicht.
Eine kurze Frage zum Schluss mit einer kurzen Antwort. Passiert mit dem Journalismus das, was die Musik- oder Taxiindustrie bereits erlebt hat? Also steht der große Umbruch noch bevor oder ist er schon durch, Alexander Stack?
Der steht bevor.
Philipp Meyer?
Ja, wir stecken mittendrin. Ich bin ja auf der Suche nach einem neuen Job und habe mir gesagt, es ist eigentlich egal, wohin ich gehe, in den nächsten Jahren wird es überall spannend.
Kommen wir zur Behauptung Nummer 4. Native Ads sind das Beste, was der Branche passieren konnte, weil so ehrlich war Werbung noch nie.
Zeit für eine kurze Verschnaufpause. Native Ads? Genauer gesagt Native Advertising. Klingt nach einer neumodischen Art zu werben. Wenn wir den Begriff übersetzen möchten, würde es sinngemäß heißen, im Umfeld getarnte Werbung. Ziel ist, Werbung so zu platzieren, dass es für den Leser nicht langweilig wird und damit eben auch nicht unbedingt sichtbar, dass es sich um Werbung handelt. Native Ads sind oft gute Geschichten und bezahlte Geschichten. In Auftrag gegeben von einer Firma, welche damit auf ein bestimmtes Angebot und dessen Vorteile aufmerksam machen will. Um alles noch etwas fieser zu machen, Native Ads können sich auch als virale Posts tarnen. Sie erinnern sich. Der Mann im Meer und hinter ihm passiert etwas. Und dann stellt sich heraus, es ging um tolle neue Badehosen. Also, warum genau soll Native Advertising nun ehrlich sein?
Philipp Meyer, erklären Sie mir bitte, was ist denn so ehrlich an dieser Art Werbung?
Das ist eine falsche Interpretation. Nicht die Werbung ist ehrlich, sondern die Kooperation zwischen Werbenden und Journalismus ist ehrlich, weil es total transparent ist. Weil die Leute, die User, die das lesen oder anschauen, genau wissen, wer das ermöglicht, finanziert
hat. Das stimmt nicht. Das zeigen Studien, dass das nicht stimmt.
Was User das so, die User sind so dumm, die sehen das nicht.
Nein, die sind nicht dumm, die sind vielleicht entspannt.
Ja, das ist dann eher das Problem des Werbetreibenden, weil der Werbetreibende dann nicht wahrgenommen wird. So gesehen sollte man das auch nicht zu stark verbreiten. Aber, also das ist ja keine Irreführung, wenn der User das nicht merkt. Weil Native Ad ist ja nicht eine Publi-Reportage über ein Produkt oder eine Firma, sondern es ist redaktionell produzierter Content,
ja,
es den ist, es auch geben würde, wenn es keinen Werbetreibenden gibt.
Das ist eine Behauptung. Das glaube ich nicht. Und ich glaube halt, dass wir extrem aufpassen müssen. Ich meine, wir haben das vorher besprochen, jeder und auch jedes Unternehmen kann heute publizieren, selber Content machen. Machen die auch? Immer öfter machen Unternehmen eigene Medienportale, eigene Magazine. Und aus irgendeinem Grund wollen sie dann aber doch bei einem Medium irgendwelche Inhalte platzieren. Das kann ja nicht einfach von ungefähr kommen. Die wollen von der Marke profitieren, oder? Weil da dann die Medienmarke drüber steht und dem Inhalt eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihen.
Nicht unbedingt. Sie wollen Reichweite in erster Linie. Das haben sie meistens nicht.
Kann auch sein, Reichweite, klar. Aber trotzdem, wenn ich jetzt etwas lese und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich... oder dass man beim Lesen merkt, dass dieser Artikel vielleicht okay ist, aber irgendwie doch nicht so ganz reinpasst. Und irgendetwas stört. Und das beschädigt dann halt am Schluss die Marke. Und ich glaube, wir haben in diesem Wust an Informationen, an gesteuerten Informationen im Netz auch, unsere einzige Daseinsberechtigung ist wirklich unsere Unabhängigkeit. Und da ist es einfach nicht okay, wenn irgendjemand sagt, ihr schreibt jetzt zu diesem Thema irgendeinen Artikel. Finde ich nicht okay.
Ja, aber das ist ja lächerlich, dass du das sagst. Diese Unabhängigkeit, die gibt es doch gar nicht. Also da negierst du doch einfach, dass es da ständig kommen da zig Mails täglich von Leuten, die irgendeine Story anstoßen wollen. Es ging sogar so weit, dass als ganz am Anfang Watson eine Veranstaltung machte für potenzielle Werber, also PR-Leute eingeladen hat, da habe ich am Rande mit einem geredet, den ich per Zufall kannte, und der hat mich ausgelacht wegen den Native Ads. Der hat gesagt, ja, also spinnst du eigentlich, ich soll für etwas zahlen, für das ich im redaktionellen Teil sowieso meine Geschichte unterbringe und dann das noch transparent machen, dass ich der Auftraggeber bin. Und das ist Alltag.
Ich bin ja absolut einverstanden, dass das ein Riesenproblem ist, aber man muss ja nicht gerade das Kind mit dem Bart ausschütten, oder? Also, dass das ein Problem ist, das natürlich aufgrund...
Ja, aber das ist doch wieder typisch Journalismus, dass alles Neue einfach gerade wieder und jetzt da, nein, unsere Ehre und ja, nicht da etwas antasten.
Nein, es geht nicht um die Ehre, es geht um die Glaubwürdigkeit und um unsere Daseinsberechtigung.
Aber Glaubwürdigkeit entsteht durch Transparenz. Jeder zweite Artikel ist jetzt einfach eine Behauptung in jeder Zeitung, wo auch immer, ist irgendwie angestoßen von Leuten, die eine Absicht haben. Völlig untransparent. Die Native Ad ist die erste transparente Kooperationsform zwischen Auftraggeber und Medienhaus und genau das soll jetzt das Problem sein?
Nein, also die fehlende Transparenz finde ich auch ein riesiges Problem. Und ich bin ja auch als freie Journalistin tätig und auf meiner Webseite ist das alles zum Beispiel deklariert, für wen ich arbeite und außerhalb vom Journalismus und weshalb ich nicht über diese Branche oder so schreibe. Ich finde, das ist ein grundsätzlich riesiges Problem, aber das heißt noch lange nicht, weil dort etwas schief läuft, dass man das dann halt einfach machen kann, finde ich nicht.
Eine kurze Frage mit einer kurzen Antwort zum Schluss. Die Verlage müssen eine Antwort finden auf Adblocker. Ist die richtige Antwort dafür Native Advertising?
Es ist eine praktische Lösung, aber ich glaube, es ist eine gefährliche Lösung.
Philipp Bayer?
Ja, aber auch hier wieder. Also das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Also da können wir jetzt drüber diskutieren, wie es markiert werden soll, wie die Abläufe, wie es produziert werden soll, etc.
Damit sind wir am Ende des heutigen Medientalks. Zu Gast waren Philipp Mayer, bis vor kurzem Social Media Redaktor bei Watson.ch, und Alexandra Stark. Sie arbeitet bei MAZ, der Schweizer Journalistenschule. Sprecher war Thomas Mattis, Produktion und Moderation Salvador Atassoy. Wenn Sie mit uns weiter diskutieren möchten, finden Sie uns auch alle auf Twitter und Facebook. Hashtag Medientalk. Den Medientalk gibt es auch als Podcast für unterwegs. Das Abo lösen Sie online, srfinews.ch.